aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendungen über die Frequenz der Kurzwelle 3325 und 4755 kHz hören oder über die Website www.voinews.id und die RRI Digital Anwendung darauf zugreifen. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the world. Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen Interessanten aus der Heimat und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit indonesischen Liedern. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und im Livestream über www.voinews.id/German zu hören.
Hier ist Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Indonesiens Präsident Joko Widodo ist stolz auf Leistung von Rizky Yuniansyah mit einer Goldmedaille bei den Olympischen Spielen. Präsident würdigt die Besorgnis der Gemeinschaft bei der Antizipation der Auswirkungen des Klimawandels. Indonesiens Verteidigungsminister Prabowo Subianto empfing den Besuch der US-Botschafterin in Indonesien. Berater des palästinensischen Präsidenten, Indonesien unterstützt konsequent die Unabhängigkeit. Indonesien und Singapur unterzeichneten Abzieherklärung zu Halal-Produktgarantien. Indonesien und Österreich haben ein Memorandum of Understanding Rekrutierung von Fachkräften unterzeichnet. Hören Sie nun die Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo drückte seinen Stolz auf den Erfolg des jungen indonesischen Gewichthebers Rizky Yuniansyah aus. Der als erster indonesischer Gewichtheber Geschichte schrieb, der bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris eine Goldmedaille gewann. Rizky's Gold war auch das zweite Gold für Indonesien bei den Olympischen Spielen 2020 in Paris. In Medienberichten betrug sein gesellschaftliches Gesamtgewicht 355 Kilogramm, ein Reisheber 155 Kilogramm und ein Stoß- und Stoßheber 199 Kilogramm. Bis zum frühen Freitagsmorgen hatte Indonesien also zwei Gold- und eine Bronzemedaille gewonnen. Auf diese Weise hatte Indonesien bis zum frühen Freitagmorgen zwei Gold- und eine Bronzemedaille gewonnen. Dieser Erfolg brachte Indonesien auf den 28. Platz in Medaillenwertung der Olympischen Spiele 2024 in Paris, der höchste Erfolg seit den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona, wo Friedrich Leonardo Cuffo die Goldmedaille im Verskaten der Männer gewonnen hatte. Der indonesische Präsident Joko Widodo wurde die Besorgnis von Gemeindegruppen, denen der Schutz der Umwelt und die Bewältigung der Auswirkungen des Klimawandels am Herzen liegen. Seiner Meinung nach kann dies nicht von der Regierung allein bewältigt werden. Dies wurde von Präsident Joko Widodo mitgeteilt, nachdem er am Freitag, den 9. August 2025, an der Übergabzeremonie des über soziale Wälder und Agrarreformen Objektland Tora Dekrets und dem Rückblick auf das Like 2 Expo Festival im Jakarta Convention Center Jakarta teilgenommen hatte. Der Präsident gab bekannt, dass die Sektoren darunter liegen. Der größte Druck besteht in der Volkswirtschaft, Energie und im Bergbau. Ihm zufolge wird eine schlechte Verwaltung dieser verschiedenen Sektoren zu Verlusten für Indonesien führen. Präsident Joko Widodo überreichte schließlich auch ein Dekret über soziale Wälder und Agrarreformen Objektland Tora und Ölpalmenland der Menschen. Inzwischen übermittelte die Ministerin für Umwelt und Volkswirtschaft Siti Nurbaya die Regierung übergab das Tora-Dekret mit einer Fläche von 1,07 Millionen Hektar. Darüber hinaus übergab die Regierung auch ein Tora-Dekret für eine Fläche von 43.000 Hektar und schließlich von Heidschweden für eine Fläche von 15.879 Hektar. Die Regierung erließ außerdem ein Dekret für 37.000 Hektar Ölpalmenland der Menschen, das für das Ölpalmenverjüngungsprogramm des Volkes vorgesehen ist. Der indonesische Verteidigungsminister Prabowo Subianto empfing am Donnerstag, den 8. August in Jakarta, den Besuch von der US-Botschafterin in Indonesien Kamala Shirin Lakdir. Wie Antara berichtete, betonte Prabowo bei dem Treffen, bei dem auch die neue US-Botschafterin vorgestellt wurde, seinen Wunsch, die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zu stärken. Der Verteidigungsminister fokussiert sich auf die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern, die mittlerweile gut etabliert ist, gekennzeichnet durch die vielen Partnerschaftsprogramme zwischen den beiden Ländern, die von Jahr zu Jahr weiterlaufen. Prabowo sagte, bis zu 9 Kadetten der indonesischen Streitkräfte TNI erhalten derzeit eine Ausbildung an den Armee, Marine, Luft- und Militärakademien in den Vereinigten Staaten. Er fuhr fort, dass Bildung ein Bereich der Zusammenarbeit zwischen Indonesien und den Vereinigten Staaten sei, der seit 1967 bestehe. Darüber hinaus studieren und nehmen mindestens mehr als 6.000 TNI-Mitarbeiter, die beide im Verteidigungsministerium dienen und TNI-Soldaten und Zivilisten sind, an Schulungen in den Vereinigten Staaten teil. Unterdessen sagte Botschafter Kamala, dass die Vereinigten Staaten expandieren und stärken werden und die Beziehungen zu Indonesien in allen Bereichen aufbauen. Der Berater des Präsidenten der palästinensischen Autonomiebehörde für religiöse Angelegenheiten und der oberste Scharia-Richter in der palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Al-Habbas sagte, Indonesien sei konsequent bei der Unterstützung der palästinensischen Unabhängigkeit. Dies wurde übermittelt, nachdem er und andere palästinensische Delegationen in Begleitung einer Reihe von Beamten des Nahdlatul Ulama Vorstands am Freitag, den 9. August, den Vorsitzenden der indonesischen Beratenden Volksversammlung, Bambang Susatyo, im Parlamentskompleks in Senayan, Jakarta, trafen. Er sagte, dass die Konsequenz Indonesiens bei der Unterstützung des Kampfes für die palästinensische Unabhängigkeit nicht nur von der Regierung, sondern auch vom Volk gezeigt wurde. Mahmoud Al-Habbas glaubt, dass Indonesien Palästina auch in Zukunft konsequent unterstützen wird, bis die Unabhängigkeit erreicht werden kann. Zu der anwesenden palästinensischen Delegation gehörten neben Mahmud Al-Habas auch der palästinensische Botschafter in Indonesien, Yuhair Al-Sun. Die Regierungen von Indonesien und Singapur unterzeichneten ein Memorandum of Understanding zur Halal-Produktgarantie mit dem Ziel einer Steigerung des Export- und Exportvolumens der beiden Länder auf eine für beide Seiten vorteilhafte Weise zu fördern. Die Unterzeichnung des Memorandum of Understanding erfolgte durch Leiter der Organisation für Halal-Produktgarantie des Religionsministeriums Muhammad Agil Irham und Geschäftsführer des Rats Islamischer Gelehrten Singapurs Kadir Maidien in Singapur. Der Leiter der Organisation für Halal-Produktgarantie Agil Irham sagte am Freitag, den 9. August, in seiner Erklärung in Jakarta, Synergien zwischen den Halal-Behörden der beiden Länder seien wichtig, da die beiden Länder seit langem in verschiedenen Bereichen einschließlich Produkthandelsaktivitäten zusammenarbeiten. Agil Irham betonte, dass die Umsetzung dieses Memorandum of Understanding wichtig ist. Eine Steigerung des Export- und Importvolumens der beiden Länder in einer für beide Seiten vorteilhaften Weise zu fördern, insbesondere des Handelsvolumens mit Halal-Produkten. Das Memorandum of Understanding soll seiner Meinung nach die Zusammenarbeit bei der Qualitätssicherung von Halal-Produkten stärken, vorantreiben und weiterentwickeln. Die Regierungen Indonesiens und Österreichs haben ein Memorandum of Understanding zur Rekrutierung von Fachkräften unterzeichnet. Das Memorandum of Understanding wurde vom Generalsekretär des indonesischen Arbeitsministeriums Anwar Sanusi und der Staatssekretärin für Tourismus und Bundesministeriums für Arbeitskraft und Wirtschaft der Republik Österreich Susanne Grosswinkler unterzeichnet. Die indonesische Arbeitsministerin Ida Fauzia begrüßte in ihrer Erklärung in Jakarta die Unterstützung dieses Memorandum of Understanding, weil es im Einklang mit den Bemühungen der indonesischen Regierung steht, um den demografischen Bonus vorzubereiten und zu nutzen. Sie erklärte weiter, dass diese Bemühungen unter anderem dadurch durchgeführt werden könnten, dass die Relevanz zwischen der Qualität der Arbeitskräfte und den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes erhöht und Beschäftigungsmöglichkeiten im Ausland eröffnet werden. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.427,66 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 18.371,09 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.949,90 Rupiah. Und zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 bis 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 68% bis 84%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
hjertelig velkommen til program Interessantes os der Heimat. Der erste Bericht kom aus dem Distrikt Gianyar auf Bali. Das Indonesische Ministerium für Bildung, Kultur, Forschung und Technologie veranstaltet 2025 das Indonesische Sprechende Festival auf Bali. Dieses Festival dient dazu, Möglichkeiten für die Zusammenarbeit zwischen traditionellen balinesischen Künsten und einem Hoch von Technologie zu schaffen, um sie an die Entwicklungen der aktuellen Generation anzupassen. Der Generaldirektor für Kultur des Ministeriums für Bildung, Kultur, Forschung und Technologie, Hilman Farid, sagte am Mittwoch während der Eröffnung des Indonesischen Sprechenden Festivals 2025 in Batu Bulan, Betik Gianyar, Bali, dass eine der Herausforderungen bei der Erneuerung traditioneller Kunst die klassische Form sei, die der aktuellen Generation noch nie vertraut sei. Daher sei die alle 2 Jahre stattfindende Veranstaltung mit Videokunst, Audio, Beleuchtung und anderen technologischen Details gefärbt. Daher beteiligte sie seine Partei bei der Organisation des Festivals, das vom 7. bis zum 18. August 2025 in Batu Bulan und Ubud, sowohl in Betik Gianyar als auch in Nusa Dua, in Betik Badung, stattfindet. Zudem man die Zusammenarbeit von Künstlern einlud. In Gesamt nahmen 900 Künstler mit 100 Kunstwerken nicht nur aus Indonesien, sondern auch Künstler aus 15 Ländern Südostasiens, den Vereinigten Staaten und Ländern in Europa teil. Der zweite Bericht kommt aus der Stadt Tomohon in Nord-Sulawesi. Die Stadtverwaltung von Tomohon, Nord-Sulawesi, veranstaltet am Samstag, den 10. August 2025, das Tomohon Internationale Blumenfestival, TIFF. Karel Lala, Leiter des Landwirtschaftsdienstes der Stadt Tomohon, Nord-Sulawesi, sagte am Mittwoch, den 7. August 2025, dass mehr als 200.000 Chrysanthemenblütenstiele zur Verbreitung der TIFF-Festival-Wagenparade geerntet wurden. Karel ist optimistisch, dass das Internationale Blumenfest in der Stadt Tomohon eine doppelte Wirkung haben und mehrere Sektoren mobilisieren wird, die das Wirtschaftswachstum fördern und das Wohlergehen der Menschen verbessern können. Karel Lala erklärte, dass die verwendeten Chrysanthemenblüten alle aus Produkten stammen, die von Bauern in der Stadt Tomohon angeboten werden. Es gibt Arten von Chrysanthemenblumen, die von Bauerngruppen in Tomohon angeboten werden und jedem Teilnehmer als Material zur Dekoration der am Festival teilnehmenden Fahrzeuge dienen. Der letzte Bericht kommt aus dem Betik Bulungan, Nord-Kalimantan. Die Provinzregierung von Nord-Kalimantan hat mit der Restaurierung des Gebäudes des Palastes des Sultanats Bulungan im Distrikt Tanjung Palas in Betik Bulungan begonnen. Market Dudik Grundstein Legung, Duden Gouverneur von Nord-Kalimantan, Yainar A. Paliwang. Der Gouverneur sagte am Mittwoch in Tanjung Selor, dieser monumentale Schritt sei der Beginn der Bemühungen, den Ruhm eines der ältesten Königreiche in Indonesien, Nusantara, wieder zu beleben. Ihm zufolge birgt der Sultanat Palas Bulungan 1 Million Geschichten über die Geschichte und Kultur Nord-Kalimantans. Er glaubt, dass diese Revitalisierung es zu einem Kultur- und Tourismuszentrum machen kann. Dass das Interesse sowohl einheimischer als auch ausländischer Touristen wecken kann. Das war Interessantes aus der Heimat.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 10. August. Wir fangen mit dem historischen Ereignis am 10. August 1945 an, an dem Japan vor den Alliierten kapitulierte. Nach zwei Atombombenabwürfen der Alliierten auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki am 6. und 9. August 1945 kündigte Japan am 10. August 1945 die Kapitulation vor den Alliierten im Zweiten Weltkrieg an. Japan war bereit, den Alliierten unter der Bedingung zu übergeben, dass Hirohito nicht als Kaiser von Japan abgesetzt wurde. Wir kommen jetzt zum 10. August 1973, an dem die Renovierung des Borobudur-Tempels begann. Der indonesische Präsident Suharto weihte das Projekt zur Renovierung des Borobudur-Tempels am 10. August 1973 ein. Das Restaurierungsprojekt wurde von der UNESCO unterstützt. Zitiert von culture.kemendikbud.go.id sagte Präsident Suharto in seiner Rede im Rahmen der Restaurierungszeremonie des Borobudur-Tempels am 10. August 1973, dass es keinerlei Grund gab, die kostspielige Renovierung in Frage zu stellen, auch wenn Indonesien zu dieser Zeit um die Wirtschaftsentwicklung kämpfte. Wie Präsident Suharto ausdrücklich feststellte, war es zur Rettung eines wertvollen Erbes in der Vergangenheit nicht unbedingt angebracht, Gewinn und Verlust zu berechnen. Gemäß der Vereinbarung mit der UNESCO musste das Projekt zur Renovierung des Tempels, der in der buddhistischen Philosophie das Universum darstellt, innerhalb von 10 Jahren fertig wieder erbaut werden. Die ersten zwei Jahre wurden für den Bau der Einrichtungen zur Unterstützung der Renovierung verwendet, während die aktuellen Bauarbeiten im Mai 1975 begannen. Wir beenden unser heutiges Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Nationalen Veteranentag. Indonesien feiert den Nationalen Veteranentag jedes Jahr am 10. August. Die Einführung des Nationalen Veteranentags wurde vom Präsidenten Susilo Bambang Yudhoyono am 10. August 2014 festgesetzt. Der Nationale Veteranentag wird begangen, um der Verdienste und Opfer der Veteranen der Republik Indonesien zu gedenken, die die Souveränität der Republik Indonesien gekämpft, verteidigt und aufrechterhalten hatten oder an der Verwirklichung des Weltfriedens beteiligt waren. Der 10. August wurde in Bezug auf den Waffenstillstand vom 10. August 1949 gewählt, nachdem die indonesischen Unabhängigkeitskämpfer gegen die niederländischen Truppen in Surakarta gekämpft hatten. Das war Vergangenheit und Gegenwart von Voice of Indonesia.
Tempat tersembunyi. rasa rinduku, ingin ku bahagia bersamamu. Akan ku jaga cintamu untuk selamanya. Ingin ku genggam erat hatimu, kekasih.
Sie sind auch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Unser Indonesien mit dem Titel Indonesien und Singapur vereinbaren Halal-Produktgarantie zur Ankurbelung der Exporte. Die Regierungen Indonesiens und Singapurs haben eine Absichtserklärung zur Halal-Produktgarantie unterzeichnet. Die Synergie wurde durch die Unterzeichnung des MOU zur Zusammenarbeit bei der Qualitätssicherung von Halal-Produkten gekennzeichnet. Unter Berufung auf die offizielle Website des Religionsministeriums der Republik Indonesien erfolgte die Unterzeichnung des Memorandum of Understanding am Donnerstag in Singapur durch den Leiter der Organisationsagentur für Halal Produktgarantie des Religionsministeriums, Muhammad Akil Irham, und den Geschäftsführer des Islamischen Religionsrat Singapurs, MUIS, Kadir Maidin. Der Leiter der Organisationsagentur für Halal Produktgarantie, Akil Irham, sagte, dass dieses Memorandum of Understanding darauf abzielt, eine Steigerung des Export- und Importvolumens der beiden Länder zum beiderseitigen Vorteil zu fördern.
insbesondere bei halal Produkten. Außerdem soll die Zusammenarbeit bei der Qualitätssicherung von halal Produkten gestärkt, vorangetrieben und ausgebaut werden. Das Memorandum of Understanding umfasst die Zusammenarbeit im Bereich Halal-Zertifizierung und Halal-Logos. Diese Zusammenarbeit basiert auf Gleichheit und gegenseitigem Nutzen im Einklang mit den in jedem Land geltenden Gesetzen, Regeln, Vorschriften und nationalen Richtlinien. Akil Irham erklärte, dass die Synergien zwischen den Halal-Behörden Indonesiens und Singapurs wichtig seien, wenn man bedenke, dass die beiden Länder seit langem in verschiedenen Bereichen, einschließlich Produkthandelsaktivitäten, zusammenarbeiten. Indonesien und Singapur sind außerdem Mitglieder des Forums der Religionsminister von Brunei, Indonesien, Malaysia und Singapur oder gekürzt MABIMS. Akil sagte auch, dass dieses Memorandum of Understanding auch dazu gedacht sei, die erste Phase der Halal-Zertifizierungspflichten zu begrüßen, deren Umsetzung im Oktober 2024 beginnen werde. Diese Zertifizierung gilt für Lebensmittel, Getränke, Rohstoffe, Lebensmittelzusatzstoffe, Hilfsstoffe für Lebensmittel und Getränke sowie Produkte in Form von Dienstleistungen und Schlachtprodukten. Kadir Maidin, der Geschäftsführer des Islamischen Religionsrats Singapurs, MUIS, sagte auch, dass die Synergie der Halal-Produktgarantie zwischen der Indonesian Agentur BPJPH und MUIS ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Institutionen sei. Laut Kadir Maidin wird die Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Singapur bei der Garantie von Halal-Produkten sicherstellen, dass die Halal-Produkte durch hohe Standards konsequent als Halal zertifiziert werden. Dadurch wird eine garantierte Halal-Qualität gewährleistet, die für die Gewährleistung der garantierten Verfügbarkeit von Halal-Produkten für Verbraucher äußerst wichtig ist. Liebe Zuhörer, das war unser Indonesien.
Cepat berlalu. Kini aku bebas terjalani hidup.
Voice of Indonesia.
This is now by uns, Voice of Indonesia aus Indonesian Foodie Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien. Heute stellen wir Ihnen einen Strand in Ost-Kalimantan vor. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, der Biduk-Biduk-Strand oder bekannt als Biduk-Biduk befindet sich im administrativen Bezirk Berau, Ost-Kalimantan. Das Gebiet Biduk-Biduk liegt geografisch im östlichen Teil Kalimantans oder auf der Nase der Insel Kalimantan und in der Provinz Ost-Kalimantan, genauer an der Südküste des Bezirks Berau. Da im Karstgebiet liegt und direkt an der Meer Sulawesi Grenze, besitzt Biduk-Biduk verschiedene Attraktionen, angefangen von naturreichen Zielen bis zu den Meeresdestinationen. Der Strand Biduk-Biduk besitzt erstaunliche Einzigartigkeiten, weil über den Küstensee verfügt, dessen Wasser weder in Meerwasser noch Salzwasser mischt. Dieses Reiseziel ist am besten während der Trockenzeit, nämlich von Juni bis September, zu besuchen. In der Trockenzeit können alle Reiseobjekte besichtigt werden. Denn es gibt keine großen Wellen und kein heißes Sonnenlicht, sodass der Ausblick der Wasserabstufung sehr atemberaubend zu sehen ist. Vom Biduk-Biduk-Strand aus können Besucher direkt das Panorama des Meeres von Sulawesi sehen. Sie können sich ebenfalls hinsetzen und gleichzeitig die Strandbrise genießen. Eine Reihe von Kokospalmen entlang der Küste tragen dazu bei, dass die Besucher sich wie zu Hause fühlen. Für Besucher, die fotografieren mögen, stellt der Biduk-Biduk-Strand schöne Spots zum Fotografieren zur Verfügung. Der Biduk-Biduk-Strand ist ein weißer Sandstrand mit klarem Meereswasser. Die Nuance ist immer noch schön und wird von Touristen selten besucht. Der weiße Sand von Biduk-Biduk-Strand stammt von Korallenriffen. Deshalb, wenn Sie an der Küste spazieren gehen, sollten Sie am besten feste Schuhwerk tragen. Neben den Besuchern, die das schöne und entspannende Naturpanorama genießen, können Sie Kanu fahren, im Wasser spielen oder am Strand zelten. Der Strom in Biduk-Biduk ist nur nachts von 18 Uhr bis 6 Uhr morgens geschaltet. Liebe Zuhörer, der Name vom Distrikt Biduk-Biduk stammt vom ältesten Dorf in diesem Ort, nämlich Biduk-Biduk. Ursprünglich kamen die Biduk-Biduk Einwohner von der Insel Sulawesi. Das Wort Biduk-Biduk stammt aus der Bugis-Sprache, das ein oft besuchter Ort von Schiffen und kleinen Fischerbooten bedeutet. In Biduk-Biduk zu befahren, können Sie am schnellsten mit dem Flugzeug vom Flughafen Sultan Ajit Muhammad Sulaiman in Balikpapan, der damals als Flughafen Sepinggan bekannt war, nach Flughafen Kalimarau in Tanjung Redep, einer Bezirkshauptstadt von Berau, fahren. Liebe Hörerfreunde, der Biduk-Biduk-Strand bietet einen wunderschönen natürlichen Reiz, schöne Landschaft und ruhige Atmosphäre. Dieser Strand ist weit von der hektischen Stadt entfernt und kann die richtige Wahl sein, zu entspannen und die ursprüngliche Naturschönheit zu genießen. Das war Wunderbares Indonesien mit dem Biduk-Biduk-Strand. Wir werden uns in der gleichen Zeit und Frequenzen wieder treffen. Auf Wiederhören!
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutsche Sprache. Sie noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm dies und das, indem wir Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten, präsentieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Programm des Undas mit dem Thema Indonesien erlangte eine Goldmedaille bei der Internationalen Mathe-Olympiade. Liebe Zuhörer, 6 Schüler Indonesiens, die zum indonesischen Mathe-Olympiade-Team gehören, haben bei der 65. Internationalen Mathematik-Olympiade IMO an der Universität Bath, Großbritannien, erfolgreich Medaillen gewonnen. Wie der IMO-Koordinator Nanang Susianto am 8. und 20. Juli auf der offiziellen Website des National Achievement Center mitteilte, gewann das indonesische Team eine Goldmedaille, 3 Bronzemedaillen und 2 ehrenvolle Erwähnungen. Eine Goldmedaille wurde von Kevin Adi Senjaya von der Oberschule Kristen BPK Penabur Gading Serpong gewonnen. 3 Bronzemedaillen wurden von Frederico Samuel Halim von der Oberschule Kristen 1 BPK Penabur Bandung, Ben Robinson von der Oberschule Kristen Petra 1 Surabaya, und Raymond Christopher Tanto von der Oberschule Kristen Malam Kudus Sukoharjo Erungan. Daraufhin erhielten Maulana Satya Adigama von der Oberschule Taruna Nusantara Magelang und Timothy William Kosasi von der Oberschule Petra Zwei Christian Surabaya 2 ehrenvolle Erwähnungen. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Leiterin des Nationalen Leiters des Errungenschaftszentrums, Irene Herdiono, schätzte diese Errungenschaft vom Indonesischen Mathematik-Olympiade-Team. Maria Veronica gratulierte dem Team zu seiner Leistung für Indonesien. Der IMO-Teambetreuer Nanang Susianto sagte, dass die diesjährige Leistung eine Steigerung im Vergleich zum vorherigen Jahr in Japan zeige. Damals erlangte Indonesien eine Silbermedaille, 3 Bronzemedaillen und 2 ehrenvolle Erwähnungen. Nanang drückte seine Hoffnung aus, dass in Zukunft diese herausragenden Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Berufen zu Indonesien beitragen können. Nanang hoffte, dass die Gewinner zu inspirierenden Fachleuten wie zum Beispiel Wissenschaftler, Mathematiker, Ingenieure und Wirtschaftswissenschaftler in der Zukunft werden können. Die große Beiträge zum Fortschritt der indonesischen Wissenschaft und Technologie leisten. Im Klima ist eine der ältesten Olympiade in der Welt und wurde zum ersten Mal im Jahr 1959 in Rumänien organisiert. Bei diesem internationalen Mathematikwettbewerb werden die Teilnehmer herausgefordert, 6 Mathematikfragen in 2 Tagen zu beantworten. Mit jeweils 3 Aufgaben pro Tag, die in 4 halbe Stunden erledigt werden müssen. Diese Fragen umfassen 4 Hauptbereiche, nämlich Algebra, Kombinatorik, Geometrie und Zahlentheorie. Das Indonesian Mathematik-Team eroberte 6 Medaillen, nachdem es mit 609 Schülerinnen und Schülern aus 109 Ländern vom 11. bis 22. Juli 2024 an der Universität Bath, Großbritannien, beteiligte. Soweit ist und das von Voice of Indonesia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Programm Musik Regenbogen präsentiert Ihnen heute ein Kronchonglied von Tania Dewi mit dem Kronchong-Orchester Side of X mit dem Titel Dharma Bhakti. Gusbini ist eine legendäre Persönlichkeit der Kronchong-Musik von 1930 bis 1955. Während der japanischen Besatzung komponierte Gusbini sein bis heute berühmtestes Lied Bagimu Negeri. Das Lied wurde von Gusbini in 1942 auf Wunsch von Soekarno komponiert, bis es schließlich 1960 zum nationalen Lied erklärt wurde. Das Lied Dharma Bhakti stellte dar, dass der Kampf nicht nur physisch gemacht wird, sondern auch durch die Entwicklung der kulturellen Kunst, die immer noch an der Staatsgrundlage festhält, nämlich Pancasila, erfolgen kann. Dieses Lied enthält auch eine Forderung an alle Indonesier, die Kultur zu bewahren, damit die Zivilisation in Indonesien erhalten bleibt. Liebe Musikhörer, hier ist das Lied Dharma Bhakti, gesungen von Tania Dewi mit dem Kronchong Orchester Side of X. Viel Spaß beim Zuhören!
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle der 1325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Likes und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.